You're listening to Radio Golf Show.
Am 13. Oktober 2022 erschien in der Süddeutschen Zeitung in der Kolumne Typisch Deutsch der Text Unterschlägertypen von Muhammad Al-Khalaf. In meiner Nachbarschaft wohnt ein Mann, den ich regelmäßig samt einer Tasche voller Golfschläger das Haus verlassen sehe. Er ist eigentlich kein Schlägertyp. Eher ein besonnener Mensch. Dennoch hüllt er sich in kariertes Gewand, rüstet sich mit weißen Kugeln aus und fährt zum Golfen. Meine Zuneigung zu diesem sogenannten Sport hält sich in Grenzen. Wo ich herstamme, in Syrien, ist Golfspielen eine Tätigkeit für die berüchtigte Bourgeoisie, Politiker und Staatsmänner, Kreise, deren Vorliebe für Korruption bekannt ist. Golfplätze gibt es in Syrien nur zwischen den Villen von Politikern und gehobenem Bürgertum. Die Mittelschicht und die Armen haben damit keine Berührung. In Syrien kannte ich Golfanlagen nur aus Filmen. Wo ich nun wohne, führt meine Joggingrunde an dem Ort Steinhöring vorbei. Natur voll grünem Gras und kleiner Hügel. Idylle pur, dachte ich. Denn im Gemeindegebiet liegt eine Rasenfläche mit Fähnchen und Löchern, ein Ort für Schlägertypen. Ich vermied es, jahrelang dem Golfplatz näher zu kommen, als für meine Joggingansprüche nötig. So lange, bis mein Nachbar mit Hang zu kariertem mich einlud, eine Runde mit ihm auf der steinhörigen Anlage zu spielen. Na gut, dachte ich mir, eine Chance verdient jeder. Wir kamen am Golfplatz an, die Aussicht war wunderschön, aber die Leute wirkten versnobbt mit ihren aufpolierten Gebissen, akkurat frisierten Haaren und staubkornfreien Gewändern. Mein Nachbar erklärte mir die Spielregeln, er schlug den Ball, stieg in den Caddy und fuhr zum zweiten Loch. Ich stand immer noch weit weg vom ersten Loch. Ich stellte fest, dass Golf einem viel Zeit lässt, andere Golfspieler zu beobachten. Einer erinnerte mich von oben bis unten an Donald Trump. Es fehlte eigentlich nur noch, dass er irgendeinen wahlweise frauenfeindlichen oder rassistischen Spruch über den Platz plärrte, dachte ich mir, und mich kurz darauf für diesen Gedanken zu schämen. Wie ich so dastand und Bällen beim Fliegen zuschaute, hörte ich plötzlich eine Stimme neben mir. Es war der Mann mit der Trumpschen Aura, die sich jedoch sogleich verflüchtigte, dank seines breiten Oberbayerisch, dem erst jetzt ersichtlichen Schnurrbart und den freundlichen roten Wangen. Eher ein Anti-Trump, dachte ich mir, und behielt recht, denn der Mann wollte mir etwas zeigen. Schlägerhaltung. Damit fing es an. Er machte es mir mit einem Schlag vor. Weil er es nicht schaffte, den Ball aus kurzer Distanz zu versenken, entwich ihm ein leiser Fluch. Zerfix! Ich bewunderte seine Beharrlichkeit, mit der er mir fortan alles erklärte. Je nach Entfernung zum Loch wechselte er sein Spielwerkzeug. Er meinte, dass er den Schläger noch genauso schwinge wie vor 20 Jahren. Der Unterschied zu früher liege allerdings darin, dass die Bälle nicht mehr wie gewünscht fliegen. Wir spielten weiter. Und so lernte ich eine Golfweisheit kennen. 18 Golflöcher sagen mehr über den Mitspieler aus als 19 gemeinsame Jahre am Schreibtisch. Mein Schreibtisch! Ich sehnte mich regelrecht zu ihm. Als ich Loch 18 erreichte, dämmerte es bereits. Dann war es geschafft. Vor allem war ich geschafft. Ich fühlte mich glücklich in dem Wissen, dass es in Bayern, dem Himmel sei Dank, eine gute Alternative zum Golfspielen gibt. Ich bin eher der einfache Schlägertyp Minigolf.
Golf
Als Mitte Oktober der soeben vorgelesene Text als Kolumne in der Süddeutschen Zeitung erschien, hielt sich die Aufregung vorerst einmal in Grenzen. Erst als einige Golfgruppen die auch digital zugängliche Kolumne unserer heutigen Gäste zu verbreiten begannen, braute sich eine dunkle Wolkenwand der Empörung über die eigentlich recht träge Golfszene zusammen. Von einigen Stimmungsmachern angefacht, entdeckten sich ernsthaft gekränkt zeigende Golfer in ihr literaturkritische Seite und fühlten sich bald berufen, unseren geliebten Sport mithilfe pointiert verfasster Medienkritik zu verteidigen. Um Golf vom Falschverständnis eines nicht spielenden Sportsfremden zu schützen, reichten die Reaktionen von kurz gehaltenen Ausruf »So ein Schwachsinn« über die zackig formulierte Medienverwarnung, dass sowas überhaupt veröffentlicht werden darf, bis zu ausufernden Erläuterungen, warum man schon immer gewusst habe, dass es mit der Süddeutschen Zeitung nun endlich den Bach heruntergehen würde. Leute, die offensichtlich nur innerhalb ihrer Blase über ihr Hobby nachzudenken gewohnt sind, motzten lautstark und brachten allerlei durcheinander. Von einem Bericht wurde gefaselt und von schlecht recherchiertem Journalismus. Ein tonangebender Protagonist der golfenden Social-Media-Szene unterstellte dem Autor Minderwertigkeitsgefühle. Ein anderer vermutete, die Süddeutsche wolle mit dem Text lediglich ihre Verkaufszahlen verbessern und dunkelraute, denglisch verschwurbelt von Polarität sells. Und manche, das muss man bedauerlicherweise sagen, schreckten selbst vor unverhohlenem Rassismus nicht zurück. Eine Dame meinte, im Meinungsstück den Neid der Besitzlosen zu entdecken, fragte, wie viele Moslems auf der Tour erfolgreich spielten und meinte, die hätten ja sportlich eh nichts drauf. Nur wenige hielten dagegen. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, wie die Golfschau sich darüber in einer Sondersendung deutlich ausließ. In golfdeutschen Gruppen kann man mit rassistischen Plattitüden eher davon kommen, als mit einer leichten, vielleicht auch nicht ganz einfach einzuordnenden Kolumne. Erst nach deutlichen Ausforderungen haben Administratoren einiger Gruppen für ein Ende der dümmlichsten Entgleisungen gesorgt. Einiges ist dabei klar geworden. Der Text saß. Die skizzierten Vorurteile und Klischees haben sich innerhalb nur weniger Stunden als berechtigt erwiesen. Golfland zeigte sich von seiner hässlichsten Seite. Natürlich haben wir versucht, einige der an der Diskussion beteiligten Protagonisten einzuladen. Wir haben uns bemüht, den Kritikern eine Plattform anzubieten. Natürlich haben alle abgesagt. Umso mehr freuen wir uns, die beiden Macher hinter dem Text heute zu begrüßen. Den Autor Mohammed Al-Khalaf, der im Jahr 2015 wegen seiner Assad-kritischen Haltung nach Folter- und Gefängnisstrafen aus Syrien fliehen konnte, und seinem Redakteur Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit zwei weiteren Journalisten, die wegen Krieg und Verfolgung ihre Heimat verlassen mussten, bilden sie das Team der Kolumne Typisch Deutsch. Corbinian, Mohammed, herzlichen Dank fürs Kommen und willkommen.
Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schönen guten Abend auch von mir.
Danke. Sag, gehen wir einfach mal mitten rein. Hat Mohammed dich das überrascht, diese Reaktionen? Habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Oder ging das an euch vorbei, was da in den sozialen Medien, zumindest mal in dieser Golfwelt, los war?
Nochmal bitte.
Okay. Hat euch das überrascht? Also diese Reaktion, diese heftigen Reaktionen?
Ja.
Ja, ne?
Ja, am Anfang, ja. Natürlich. Ja, ich habe noch nie Golfplatz gesehen in Syrien oder ja. Und die Leute sind ja immer, ja, wir sagen Hochnäsig oder sind neugierig oder sind ja reiche Leute oder Stadtmänner. Und ich bin Journalist, ich ja, habe immer Probleme mit der Politik. Deswegen, ja, ich habe Angst auch, wenn die Leute, die ja, Golf spielen. Ich bin gelaufen auch ja, in der Nähe von Golfplatz in Steinhoring. Und ja, ich wollte auch schauen, ich wollte kommen und schauen oder mit den Leuten reden. Ich bin auch neugierig, ja, wie man Golf spielt. Aber ich habe Angst. Ich hatte Angst, ja. Danach habe ich meine Nachbar gesehen. Ja, er spielt Golf. Er nimmt ja fast jeden Tag seine ja, Tasche mit Schläger, mit kleiner Ball und geht. Und wir unterhalten immer und er ist ein netter Mann. Dann habe ich gesagt, ja, spielst du Golf? Das ist ja bei uns nicht gut. Und ja, du bist ein netter Mann. So einfach. Und er hat gelacht, sagt, ja, vielleicht bei euch ist es ein anderes Thema oder andere ja, Kultur. Ja, dann noch ungefähr 2 Wochen hat er mich angerufen und sagt, ja, du kommst einmal mit mir und ciao. Wie spielen und wie kannst du auch einen Blick von uns, ja. Und ich habe gesagt, ja, aber noch, ich will nicht, aber ich überlege. Da habe ich gedacht, ja, ich gebe auch mich eine Chance, ja. Gebe mir, ja, vielleicht eine Chance, ich schaue die Leute, vielleicht hier ist anderes, ja, nicht wie in Syrien. Ja, da ich bin mit ihm gefahren und echt, ich war nervös und ja, ein bisschen, ja, ich habe gedacht, dass die reiche Leute fragen, ah, er heißt Mohammed und ist Flüchtling und so.
Ja.
Ja.
Was will der auf unserem Golfplatz?
Ah ja, deswegen.
Ja. Bist du, Mohammed, bist du dann das erste Mal gleich dahin gefahren mit der Idee, darüber zu schreiben?
Ja, habe ich, ja, natürlich, das immer, in, ja, mein Leben in Deutschland, immer ich überlege, kann das ich über das schreiben, ja, auch, das kommt manchmal Situation, ja, so viele Situationen oder so, oder, ja, ich bin neugierig über etwas, dann, ich will immer schreiben, ich überlege immer, das ist, vielleicht kann ich in meiner Kolumne schreiben, oder kann ich Geschichte schreiben jetzt, oder ich frage jetzt, ja, ich rufe Corbin Eisenberger und ich, ja, ich frage, kann, darf ich über die Thema schreiben oder so? Dann bin ich, ihr sagt ja, dann kann ich ja gehen oder lesen oder informieren und so. Mhm. Ja, ich habe gedacht, ja, das passt. Ja, Golf bei mir immer mit Donald Trump. Das Thema oder Vorstellung, das kommt immer so. Leider.
Gut, das ist ja quasi wie so eine Art Autorenkrankheit. Alles, was man, das heißt Krankheit, also alles, was man erlebt, irgendwie in Texte verwandeln zu wollen, wahrscheinlich. Ne? Es ist ja die Wahrnehmung der Welt und sich der Welt schreiben zu nähern, was man ja da betreibt. Sag mal, aber was ich, oder sagen Sie mal, was ich extrem interessant finde, ist, wie Golf auf dich gewirkt hat ursprünglich, also wo das für dich tatsächlich, das ist auch in Syrien, das muss man sich so vorstellen, das ist eine Sportart, die ausschließlich von der Bourgeoisie, ausschließlich von der Führungskaste, von Leuten, die letztendlich korrupt sind, die so viel Geld haben und auf dem Rücken der Mehrheitsbevölkerung leben, ja. Und das war das Bild, das du quasi auch mitgenommen hast bei dieser Reise. Zum Golfplatz raus.
Ja. Ja, auch, ja, in Syrien, die reichen Leute, sie haben immer Kontakt oder, ja, gute Beziehung mit den Politikern oder, ja, in Syrien leider, oder wir sagen, ja, die Mafia oder so von Politik, ja. Aber hier habe ich, ja, am ersten Mal habe ich mit einem Mann, wir haben ein bisschen unterhalten mit erster Loch. Und er hat mir gesagt, kannst du spielen? Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht reicher Mann in Syrien. Ich war nicht reicher Mann, ich kann nicht spielen. Und er hat gesagt, aber hier kannst du spielen, egal, du bist reich oder nicht reich oder. Dani hat mir erzählt, wie kann man spielen, ja, von erster Loch bis achter, er hat mit Hand, ja, gesagt und so, ja. Aber ich habe gemerkt, auch eine Frau, und sie sind auch, sie waren sehr nett. Und sie haben auch gebeten, haben gesagt, nein, ich gehe nur mit einem Mann. Wir können reden und unterhalten. Und er war echt, hat ein rotes Gesicht, freundlicher auch, roter Wagen, ist typisch bayerisch, wenn man sagt, ja.
Typisch bayerisch. Er sagt, typisch bayerisch.
Ja.
Super.
Aber rotes Gesicht, also, ja, wie Tram, aber er hat nur lange Schnurrbart, ja, und er spricht bayerisch, und ich mag bayerisch, ja. Ja, Dialekt, aber ich verstehe nicht alle, und ich habe gesagt, ja, bitte langsam sprechen, ja, und ich kann auch nicht gut mit Schlägen. Und er hat ja 20 Mal ja den Ball ja geschlagen, und ich habe geschaut, wie, und wir sind ja zusammen ja von Loch zu Loch gegangen, und er erzählt, aber auch, er hat auch in Dubai gespielt, auch Golf, und ja, das war am Anfang nicht einfach, aber ja, nach 10 Minuten, das war ja bequem, wir reden, wir unterhalten,
ja.
Und ich schaue, kommt auch die anderen Leute, und sie machen Witze über Golf oder über einander, ja, und das war gut.
Also ich hatte nämlich auch das Gefühl, als ich den Text gelesen habe, dass die Vorurteile, die du mitgebracht hattest auf dem Platz, dass die sich schon auch ein bisschen aufgelöst haben. Also dieses
natürlich.
Dieses, ja, ne? Also weil.
Ja, ich habe ja echt nur nette Leute getroffen oder gesehen, ja. Und sie waren sehr nett. Ja, und ich habe auch normale Leute, sie spielen, ja, habe ich gesehen, zwei Leute auch, die sind aus Ebersberg, in der Nähe von meiner Stadt oder Dorf, und sie haben gesagt, ja, wir waren auch in deiner Schule, ich arbeite auch in der Grundschule, und ja, bin auch Mittagsbetreuer, und sie kennen mich, und sie sagen, ja, wir spielen auch zweimal in der Woche, wir können nicht jeden Tag spielen. Ja. Ja. Und auch, ich habe gesehen, auch Flüchtling, er arbeitet im Spielplatz Golf.
Ja.
Flüchtling. Und die alle Leute begrüßen ja ihn, und sie unterhalten mit ihm, und ja, sie fragen, wie geht's und so. Das ist natürlich ein schöner Nachteil.
Ja, also wie gesagt, ich fand es, das muss ich euch beiden auch sagen, ich fand den Text auch sehr schön komponiert, weil du natürlich reingegangen bist mit diesen Vorurteilen, Golf ist was für Reiche, für die Bourgeoisie, ja. Für die Unterdrückungskaste, und durch die Begegnung mit dem Einzelnen, also ich fand das wunderbar, wie du von Weitem diesen Donald-Trump-Typen beschrieben hast und gedacht hast, oh, um Himmels Willen, jetzt geht's gleich los. Und der sich dann als dieser Ur, ja, so wie ich mir vorstelle, aber wie dieses so ein urgemütlicher Bayer dann herausstellt, mit dem du eigentlich einen ganz schönen Nachmittag auch hattest. Und deshalb war ich sehr überrascht über über die Missverständnisse, die dieser Text hervorgerufen hat bei den Lesern. Was mich sehr überrascht hat, kombinieren vielleicht in deine Richtung auch, ist, dass es, dass viele auch kaum in der Lage zu sein scheinen, so journalistische Formate heute noch wahrzunehmen als das, was sie sind, weil eine Kolumne ist eine Kolumne. Das heißt, also es ist ein Meinungsstück. Es ist also die Meinung des Autors, aber das muss ja nicht 1:1 und 100% ernst gemeint sein. Da ist ja eine ganz persönliche Wahrnehmung drin, da ist Humor drin. Ich fand den Text auch sehr ironisch. Ich fand den unglaublich selbstironisch zum Teil auch, weil du ja auch Mohammed, also du hast dich ja selbst auch dabei beobachtet, wie du diese anderen Leute beobachtet hast. Und ich hatte das Gefühl, da ist ein wirklicher Erkenntnisprozess drin gewesen. Erkenntnis habe ich allerdings bei den Lesern oder bei den Kommentaren im Internet dann nicht erkannt. Ich habe dann eher erkannt, dass sie da so die Leute so Reizworte gesehen haben. Ja, also und sich eigentlich dann sofort ertappt gefühlt haben. Und sie sich wirklich dann plötzlich so echauffiert haben über einen Text, der ja eigentlich gar nicht so negativ gemeint gewesen ist. Zumindest habe ich das so reingelesen. Täusche ich mich da?
Ja, also wir nehmen diese Reaktionen, wenn sie uns dann zugetragen werden, in dem Fall mit einem, würde ich sagen, relativ entspannten Lächeln entgegen und lassen uns davon ja, eher inspirieren, weil ich glaube, dass eine Kolumne, wie dieses Format ja ist, durchaus die Berechtigung hat, auch mal für Empörung zu sorgen bei einer gewissen Leserschaft. Das passiert meistens so nicht, wie jetzt in diesem Fall, dass sie dann da vorne geht und dort wirklich auf großen Widerstand stößt. Aber das ist, und dann sind wir bei dem Phänomen dieser Zeit, das Internet. Viele Leser haben wir den Eindruck von Kolumnen, viele Leser schaffen es nicht zu erkennen, in welcher Form ein Text ist. Ja, in dem Fall ist es ja fast schon im Bereich Satire gehend. Ja, und da fällt uns schon auf, dass es dann teilweise richtig knallt im Netz. Und ja, da sehe ich das als Phänomen der Zeit und würde aber trotzdem versuchen, irgendwie den Menschen zu erklären, warum wir das machen und was das Ganze eigentlich soll. Ja. Wenn man sich quasi im Netz so ein bisschen durch die Kolumne klickt und dann unten auf den Link klickt, wo man dahin kommt, wo diese Kolumne auch erklärt wird, dann würde es einem leichter fallen, das Ganze zu verstehen. Aber wir machen oft auch die Erfahrung, dass die Menschen teilweise nicht mal den Text lesen, sondern nur die Überschrift, die natürlich pointiert ist unter Schlägertypen, klar. Und die soll auch pointiert sein und darf sie auch sein. Aber es ist natürlich immer sehr empfehlenswert, wenn ein Leser den Text dann auch liest. Am besten bis zum Schluss.
Und ich fand gerade Schlägertypen, denn Schlägertypen ist ja etwas, auf was die deutschen Golfer besonders stehen. Denn Schlägertypen sind ja halt die Hölzer, die Eisen, die Wedges und der Putter. Und da gibt's Leute, die spielen bestimmt schlechter als Mohammed, die sich eine 3.000 Euro Golfschlägersatz legen und sich den Maß schneidern lassen. Das sind ja Schlägertypen, nicht? Und ich habe es auch nicht sofort erkannt, aber ich habe mir gedacht, das sind ja Schlägertypen. Was ich das letzte Mal gespielt habe, das sind meine Schlägertypen hier, die Eisen und das und das und das. Ich fand das toll. Was ich und diese Reaktion hat mich auch sehr, mich überrascht hat es mich eigentlich nicht, aber es hat mich auf gut bayerisch grantig gemacht, sage ich mal, ja. Und das ging gerade, wie du das gesagt hast. Der
kann ein ganz schöner Grantler sein.
als ehemaliger Mittelfranke kann ich das. Aber du hast ja auch gesagt, dass die Leute das gar nicht mehr ganz lesen. Und da reicht schon die Überschrift und die Name von dem Autoren, der kein Deutscher ist, der auf dem Golfplatz sowieso nichts zu suchen hat. Ich glaube, dass wir als Menschen überhaupt, und da bin ich ja auch mit dabei, ja, wir verhalten uns besser, wenn wir gut von uns denken. Ja, und das war für mich ein Zeichen, dass diese Menschen wirklich nicht gut von sich selbst denken, diese Reaktion. Das hat mich gestört und ich habe da auch ein bisschen selbst in mich reingeguckt, denn ich reagiere auch oft so, wenn es nicht nach meiner Pfeife geht, ja. Aber was da abgegangen ist, das war wirklich unter aller Sau, sage ich mal ganz ehrlich, nicht wahr?
Ja, das war schon ziemlich gut. Das war, aber wie du sagst, Corvinian, es ist tatsächlich so, es hilft natürlich auch, den Text zu Ende gelesen zu haben. Also es hilft schon auch, auch dann sich vielleicht mal einen Schritt zurückzunehmen und festzustellen, ja, da steht zwar Donald Trump in diesem Text, aber der Autor meint auf keinen Fall, dass alle Golfer wie Donald Trump sind. Und ich fand ja auch die Selbstironie auch großartig. Ich habe ja da irgendwie, das hat ja, das ist schon fast wie so schon traumwandlerisch oder schlafwandlerisch, wie du das erzählst. Das ist ja so irgendwie, so, wenn man das liest und versucht, sich das fast filmisch vorzustellen, dann ist es ja alles larger than life und bigger than anything. Also mir hat das ganz toll gefallen. Das war einfach auch, also das hatte was Surreales fast. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch. Ich sehe gerade an deinem erschrockenen Gesicht, dass ich vielleicht irgendwie zu weit gehe oder so.
Ich ertappe mich, dass ich die Sachen jetzt, seitdem ich, und das war das erste Mal, dass ich die Kolumne typisch deutsch gelesen habe. Kannte ich vorher auch nicht, ja. Aber jetzt ertappe ich mich, dass ich wie bei einer Netflix-Serie da am Binge-Lesen bin und da gleich 5, 6, 7 von den Dingern hintereinander lese. Und ob es da um 1860 München und die Bayern geht oder ob es die Weltmeisterschaft in Katar geht, also das sind wirklich diese kleinen Häppchen, ja, die Leute sind ja heutzutage nur noch an diesen snack-sized Content interessiert. Und das ist ja wirklich snack-sized, wenn das eine 2-minütige Lesedauer ist. Und ich finde das, umso mehr ich lese, umso besser finde ich. Ich kann also den Leuten, egal ob ihnen das gefallen hat oder nicht mit diesen Golfpflegertypen, die sollten sich das mal richtig anlesen, richtig durchlesen, was Mohammed da schreibt auf regular basis, nicht wahr? Vielleicht können wir ein bisschen über die Geschichte von der Kolumne erzählen, Mohammed, und auch von deinen Kollegen, die in diesem typisch deutsch Team, sage ich mal, drin sind.
Ja. Weißt du,
das bist ja nicht du alleine, der da schreibt für diese Kolumne, nicht?
Also, ja. Wie alles anfing, oder?
Ja, so ungefähr ein bisschen. Ja. Ja. Und das hat sich auch ein bisschen verändert. Und ich habe auch gelesen, dass da ein Journalist aus Afghanistan, der aufgehört hat, da auch unter einem Pseudonym schreiben musste, weil er Angst um seine Familie hatte und so weiter. Das sind ja wirklich ganz ernste Sachen, wo es um Leben und Tod geht, sage ich mal, bei solchen Journalisten. Und Mohammed hat für seine Meinungsfreiheit Gefängnis riskiert. Ich meine, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, das können sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen, ohne Meinungsfreiheit zu leben.
Und dann denke ich, wäre es am besten, wenn du vielleicht kurz erzählst, wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist.
Ja.
Das mal kurz zusammenfasst. Und du hast im Vorgespräch auch noch mal erwähnt, dieses Thema mit deinem Mund, was dir da angetan worden ist im syrischen Gefängnis, vielleicht auch darauf noch mal einzugehen.
Ja. Okay. Ja, ich habe Journalismus studiert in Damaskus. Und dann habe ich auch gearbeitet in Raqqa, in meiner Stadt, Heimatstadt. Habe ich in Al-Furat Zeitung, habe ich auch viele Artikel geschrieben, weil ich in meinem Artikel den Bürgermeister von Raqqa kritisiert habe, hatte er mich ins Gefängnis gesteckt. Habe ich nur einen Artikel geschrieben, habe ihn kritisiert und ich war ins Gefängnis mit viele Leute sind schlechte Leute, sie sind ja Mordleute oder ja, sie sind Diebstahlleute. Und die Polizei hat mich geschlagen auf den Mund, Gesicht. Das war echt Wahnsinn. Ja, 4 Monate ungefähr. Und jetzt habe ich auch ein Problem mit Aussprache. Ich kann nicht gut. Ich war 4-mal ins Gefängnis, wenn ich Artikel schreibe oder und Politik kritisiere, dann ich kriege immer Ärger. Ja, im Krieg, das war auch schwierig. IS kommen und sie haben meine Kollegen getötet. Ja, deswegen, ja, ich muss ja in der Nacht fliehen. Von Raqqa nach Türkei, dann mit kleinem Boot, Schlauchboot nach, Griechenland, dann ja zu Fuß, ungefähr nach Budapest, dann mit dem Auto nach Deutschland. Ja, ich war ja auch 7 Monate in Mannhalle das Gymnasium in Christian. Und dann kommt Corbinian, er will auch einen Bericht schreiben über Flüchtlinge. Und ich habe gesagt, ich bin Journalist, ich habe Journalismus studiert und ich will auch hier Arbeit schreiben. Ja, ich habe ihm mit Übersetzer geschrieben, mit dem Handy Übersetzer. Ich kann nur ein bisschen Deutsch. Und ja, er hat gesagt, ja, wir planen und wir reden. Dann in 2 Wochen hat er mich angerufen. Er sagt, ja, wir können eine Kolumne schreiben mit Flüchtlinge, 4 oder 3 Leute noch. Ja, das war am Anfang ganz schwierig. Ja, ich kann nicht Deutsch schreiben auf Arabisch mit Übersetzer. Und ja, ich frage auch meinen Nachbar, meinen Kollegen, wie kann ich schreiben, wie kann ich übersetzen. Ja, natürlich, wir schreiben erst einmal, ich schreibe selber und dann ich treffe mit Corbinian und wir reden über das Thema, ist gut, nicht gut, haben die Leute Interesse über die Thema, was können wir noch verlängern oder kurz machen und wo kann ich auch über die Thema informieren oder so. Das dauert manchmal 1 Woche, 2 Wochen, ja.
Ja.
So einen Artikel schreiben.
Ja. Und sag, du schreibst aber auf Arabisch. Und dann ja. Übersetzt ihr dann habt ihr einen Übersetzer, einen arabisch-deutschen Übersetzer und dann geht ihr gemeinsam nochmal über den deutschen Text oder wie muss ich mir die Produktion solcher Texte vorstellen? Weil es ist ja auch eine total spannende Geschichte, von einem Sprachsystem in das nächste zu gehen oder
ja.
die Veröffentlichung, die man sieht in einer Sprache, die nicht die eigene ist. Ne?
Ja, früher, ich brauche Übersetzer, aber jetzt, ich schreibe auch mit Google Übersetzer, aber ich brauche auch Übersetzer von Bayerisch zu Deutsch. Ja, natürlich, ich frage meine Nachbarin, was ihr meint, ihr Mann, was ihr sagt oder was bedeutet zum Beispiel Fetti, habe ich gedacht, 7 Monate, Fetti bedeutet fertig. Sagt nein, bedeutet ciao oder tschüss. Ich frage ja meinen Kollegen und dann ich rufe Corbini, ich sage, habe ich ein Thema, darf ich schreiben? Er sagt, ja, schreib. Ihr schickt mir Zusammenfassung, was soll ich schreiben oder Idee. Dann wir treffen uns ja und wir sitzen 2-3 Stunden oder so, wir korrigieren ja und wir unterhalten, kann ich noch ein bisschen schreiben oder ja, kurz oder klein, ja. Ja, ich habe von Corbinia viel darüber gelernt, wie man an das Geschichte erzählen, ja, oder wie man von einer Idee zur nächsten Idee übergeht. Das auch, ja. Natürlich, wir haben andere auch arabische Charakter oder Kultur, wie man was Interesse von wie man nimmt die Idee am Anfang oder am Ende, was mit Humor, mit ja, das auch, wir schreiben immer ein bisschen Humor oder ja, lustiger oder mit Witze, mit Sprichworte, das muss ich auch immer informieren. Ja, vielleicht ein deutscher Mann oder ein deutscher Journalist braucht 4-5 Stunden, ich brauche 7-8 Tage zu einem Artikel schreiben.
Ja.
Ja. Aber Marc, du bist ja auch Autor und mit dir, Mohammed und Corbinian, ich fühle mich wieder wie bei unserem Gespräch mit Stefan und Stefan Maywald und Michael Basche. War ich wieder total out of my league. Aber ganz kurz, da, wenn ich da reingrätschen darf, denn du hast gerade gesagt, du hast Journalismus studiert, Mohammed. Und Journalist ist ja auch ein ehrenwerter und vernünftiger Beruf. Und einer der großen Schreie aus den sozialen Medien war, dass du keine Werbung für Golf gemacht hast. Ich meine, da wird ein ehrenwerter Beruf dazu reduziert, dass du eigentlich ja eine Werbetrommel für Golf sein solltest. Und Marc, du hattest doch auch, glaube ich, erwähnt, dass dieser Unterschied zwischen Werbung und Journalismus total verschwunden ist bei vielen Leuten in der heutigen Gesellschaft. Du bist ja Journalist, du bist ja keine Werbetrommel für Golf. Nicht? Fällt es dir schwer? Ich meine, was mich interessiert, ist, wie du als jemand, der nicht aus Deutschland kommt, diese Sachen wahrnimmst und wirklich auch witzig findest, die anders sind, als wie du sie in Syrien gewohnt bist. Ja, das kann ja was ganz Simples sein, was wir hier machen, was ihr nicht macht. Du hast geschrieben, dass man, wenn man Leute in Syrien einlädt zum ersten Mal und man lädt sie nicht zu sich nach Hause, sondern in ein Restaurant ein, dann ist das kein gutes Zeichen. Und die Deutschen laden Freunde zum ersten Mal nicht zu sich nach Hause, sondern in ein Gasthaus ein.
Gasthaus.
Ich meine, diese Sachen, die sind, wenn man sich da ein bisschen Gedanken macht, sind unheimlich witzig, ja, wie wir Deutschen ticken. Du läufst den ganzen Tag rum und denkst an solche Sachen und suchst solche Sachen, die, ja, super. Das möchte ich auch machen mal.
Ja, danke.
Ja,
du kannst ja mal Kabinian fragen, ob du hinarbeiten
kannst. Aber leider in Syrien, wir haben auch weniger Informationen oder über die Deutschland. Ja, leider. Wir haben nur Geschichte, Krieg, Zwei Weltkrieg über Deutschland. Aber ja, wir schauen nicht Fernsehen auf Deutsch oder nur auf Englisch, amerikanischer Fernsehen. Aber zum Beispiel, wir denken immer, oder wir dachten immer, die deutschen Mädchen haben blonde Haare, blaue Augen. Mhm. Aber wenn ich komme, ich habe gesehen, auch in Bayern, viele Mädchen oder Frauen haben schwarze Haare. Ja? Das war auch Überraschung für mich. Was ist das? Sie sind Deutsche.
Ja.
Ich habe nicht gedacht, haben sie auch schwarze Haare, die Frauen, die Mädchen.
Ja.
Aber jetzt auch, ich erkläre, ich schreibe auch auf Arabisch, auf Facebook, ich übersetze meine Artikel und viele Araber sagen ja, arabische Leute sagen ja, oh, das ist echt Mohammed, das in Deutschland so, zum Beispiel, man sagt, die Leute oder Gäste, wir gehen zum Restaurant, ins Restaurant, wir essen draußen oder so, bei uns ist es bayerisch oder zum Beispiel so eine Creme. Man darf nicht schmucken oder etwas machen oder so eine Creme nehmen, das ist verboten in Syrien oder sehr peinlich. Aber hier, ich mache das. Die Sonne stört mich damit mal, ich mache so eine Creme. Und ja, ich kriege immer Kommentare von Arabisch auch Leute. Auf Facebook oder WhatsApp oder Instagram. Und ich kriege auch hier immer Geschenke von den Leuten. Von deutscher Kommentar oder manchmal richtige Geschenk. Ich habe aber auch Schafkopf geschrieben, einen Artikel. Ja, und eine Frau hat mir ein Buch geschenkt. Ja, und ja, sie wohnt auch in anderer Stadt. Ich glaube, in, wie heißt die Stadt? In Wolfsburg. Sie wohnt, aber sie ist bayerischer. Frau, sie hat mir ein Buch über Schafkopf geschickt oder ich habe auch einen Artikel geschrieben über FC Bayern und 1860 München. Ja. Ich habe gekriegt Schal und habe gekriegt auch einen Kuchen mit roter und weißer Farbe und beide FC Bayern Logo. Auch die Deutschen sagen manchmal, danke Mohammed, du hast erzählt, wir auch, oder über zum Beispiel Gimmick und Gestik und Mimik habe ich auch Artikel geschrieben. Und viele Deutsche verstehen Flüchtlinge falsch. Sie waren mit Mimik und Gestik. Und eine Frau hat mir gesagt, danke, du hast geklärt. Ich habe immer Missverständnis oder so. Ich verstehe falsch die Flüchtlinge. Ich bin sauer manchmal. Ich habe nicht gedacht, das ist positiv zum Beispiel.
Ja.
Mhm. Ja, das ist viele, ich kriege immer positive Kommentare oder aber auch manchmal ich kriege negative, aber das auch weniger, nur von rassistischen Leuten oder so auf Facebook oder sie schreiben manchmal, aber ich kriege viele positive Kommentare, auch Zug in die S-Bahn oder in München, in, Die Leute sagen, du bist Mohammed, du schreibst, erklär, wie hast du die Idee? Du schreibst immer Humor und so. Und ja, wir sind sehr freundliche Leute und wir unterhalten immer über die Themen und einfach. Mhm. Auch in meiner Dorf, ich bin auch bekannter. Man sagt ja, viele Deutsche sagen, du kennst Leute mehr als uns.
Es ist ja auch was ganz Wunderbares, wenn wir die Chance haben, uns selbst durch die Augen eines Fremden zu betrachten. Also ja. Ich glaube, das ist ja letztendlich auch einer der Kernelemente des Schreibens, des oder des Lesens auch, dass wir reinschauen können in die Wahrnehmung eines anderen auf uns selbst und uns damit einfach auch selbst neu sehen und kennenlernen. Ich finde, das gelingt dir immer wieder super.
Und es wird viele der Deutsche, sie wollen Fragen über Themen, zum Beispiel muslimische Themen oder ja, zum Beispiel über ja, Alkohol trinken oder Bier oder etwas oder über Frauen Kontakt oder mit Kopftuch. Und sie haben Angst, die arabische oder die muslimische Leute, ja, dann wäre sauer oder so. Aber wenn ich schreibe und ja, ich korrigiere oder ich mache Witze oder Sprichworte, dann sie sagen, ja, ist das gut, wir haben jetzt verstanden. Oder wir können auch die Leute, die muslimische Leute oder arabische Leute fragen oder diskutieren. Das ist nicht verboten oder das ist nicht schlecht.
Es ist schon auch tatsächlich Kulturvermittlung und zwar in beiden Richtungen, ne?
Ja.
Ich denke, es ist die große, diese Multikulti-Diskussion, nicht wahr? Wollen wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben, wo mehrere Kulturen nebeneinander existieren, oder geht es so wie in New York? Ja, ich meine, gibt es kein besseres Beispiel als New York City, kleine Insel, wo Little Italy, Chinatown, nicht Germantown und so weiter. Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die diese Multikulti-Sachen nur durch Integration hinkriegen will? Ja, wo die Leute sich also integrieren müssen. Und dann ist es ja auch kein Multikulti mehr. Nicht? Ich weiß nicht. Corbinian, vielleicht kannst du noch ein bisschen zu der Geschichte der Kolumne sagen, die ja jetzt schon, die es ja schon länger gibt, nicht? Und auch über die anderen Autoren vielleicht.
Sehr gerne. Ich glaube, es ist wichtig, die Entstehung der Kolumne nochmal in den Kontext zu setzen, in der Zeit, in der es entstanden ist. Es war im Jahr 2016, Anfang 2016. Es war in der Zeit, als man wahrscheinlich in ganz Deutschland diese Fluchtbewegungen und die Neuankömmlinge einfach gesehen hat. Also quasi diese globale Krise, die man lokal überall gesehen hat. Und uns, also mir und auch Kollegen bei der Z ist aufgefallen, hey, wir betrachten dieses Thema Flüchtlinge zwar immer wieder, aber eigentlich immer aus dieser, wie sagt man so schön, Vogelperspektive, also von oben.
Von außen.
Ja, genau. Also ganz selten in der Berichterstattung bei uns, bei der SZ, aber auch bei anderen Medien, haben wir eigentlich die da zu Wort, um die es ging. Und so hatten wir die glückliche Fügung, und deswegen sitzen wir ja heute, dass, das war im März oder April, ich glaube im April 2016, ein junger Mann in eine Außenredaktion der SZ kam. Es gibt mehrere davon und eine davon steht in Ebersberg und dort, also südöstlich von München, ist es eine Kleinstadt und dort lebte damals ein junger Mann namens Ulaleh Akintola, der eines Tages in diese Ostredaktion der SZ gegangen ist mit Material, das er dabei hatte, also Bewerbungsunterlagen mit Artikeln von sich und wie es der Zufall so wollte, landete der Mann dann bei mir im Büro. Also die Sekretärin hat ihn gebeten, doch zu mir zu gehen. Für mich war es damals mein erstes Redakteursjahr bei der SZ, mein zweiter oder dritter Monat. Und ich war dann ziemlich überrascht, als dieser Mann, dieser Schwarzafrikaner, bei mir stand und zu mir gesagt hat, auf Englisch, ja, also er ist geflüchteter Journalist aus Nigeria und er hat gehört, die SZ sei nicht unbedingt das allerschlechteste Blatt, ja, wie es ausschaut, can I write for you guys, ja, das, Und das hat mich damals ziemlich überrascht, aber noch mehr beeindruckt. Und es hat dann einige Tage gedauert, bis ich in dieser ersten, vielleicht sogar Überforderung, ja, dass ich darin eine riesengroße Chance sah, nämlich genau dieses Manko, das mir schon zu dem Zeitpunkt aufgefallen war, dass wir da dagegen steuern. Und ich hatte dann das Glück, dass meine damaligen Chefs das ähnlich sahen wie Ola Lee und ich. Wir haben dann das Konzept einer Kolumne entwickelt und meine Chefs oder unsere Chefs meinten, dass ich soll gleich ein ganzes Team zusammenstellen. Ja? Unter dem damaligen Namen Neue Heimat hieß diese Kolumne ursprünglich, als sie gestartet ist. Die hat dann am 1. Juli 2016 kam dann der erste Text von besagten Ola Lee. Und in dem Zusammenhang haben der Mohammed und ich uns dann, also kurz nach dem Treffen mit Ola Lee, du glaube ich, ist, wenn ich mich recht erinnere, du hast mich gefragt, ach ja, Mensch, Journalist, ja, wie es ausschaut mit einem Praktikum. Du hast mir das irgendwie ins Handy getippt, ja, und dann mit dem Übersetzer. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja, pass, ich fand es super, dass du da zu mir, auf mich zugekommen bist. Und ich habe dann, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, nee, also ein Praktikum, ich habe was viel Cooleres für dich. Job. Schreib doch darauf für uns eine Kolumne. Und so sind wir beide Kollegen geworden und natürlich viel, viel, viel mehr als Kollegen.
Eine super Story. Also wirklich, ich finde das genial.
Ja, und das erste Artikel habe ich über Bernische Tracht, Dindel und Dederhose geschrieben.
Und der
das ist richtig, das ist so richtig Bayern dann.
Ja,
so,
natürlich.
Der Mann aus Nigeria,
das verstehen die meisten von uns bis heute noch nicht.
Der Mann aus Nigeria ist ja der beim Oktoberfest die Händel mit Knochen gegessen hat, nicht wahr? Das war, glaube ich, der.
Wo 7 Maß?
Finde ich und brillant.
Einige Maß Bier verdrückt hat. Flankierende Maßnahme zum Händel.
Genial.
Wie geht's weiter mit der Kolumne? Die bleibt jetzt, ne? Das ist auch wirklich eine fixe Größe. Das ist auch etwas, also, wo man sich durchaus, wie viele Texte sind entstanden? Über 350, 400 habe ich gelesen. Kann das sein?
Ja, also die Autoren, also insbesondere Mohammed, schreiben inzwischen nicht nur oder teilweise nicht nur die Kolumne. Mohammed ist im Lokalteil inzwischen auch als ganz normaler Reporter unterwegs, ja, wo die Texte auch nicht in Ich-Form erscheinen, sondern so wie jeder andere SZ-Reporter diese Texte schreibt. Ja. Also wo es nicht um einen selber geht, wie es ja in der Kolumne der Fall ist, sondern einfach ganz klassisch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sind wir schon bei über 400 Texten. Und im Rahmen der Kolumne sind wir bei irgendwas 370, 380, knapp 400.
Das ist eigentlich perfekte Menge, um so eine Art Best-of-Playliste zusammenzustellen und zu sagen, wir machen eine Veröffentlichung und machen eine Buchveröffentlichung daraus, was ich mir durchaus als erfolgreich vorstellen könnte, ja, unter dem deutschen Weihnachtsbaum als Idee.
Oh.
Ja, oder?
Oder dem bayerischen Weihnachtsbaum.
Dem bayerischen Weihnachtsbaum.
Von der Decke hängt, glaube ich. Ist das der?
Ja, weil sie auch was Zeitloses haben, die Texte. Das ist ja was ganz Wunderbares. Also diese Kolumne, die ist einfach, die Themen gehen ja nicht weg. Ja, das ändert sich ja bei uns ja nicht sehr viel. Ja, es verändert sich natürlich schon eine Menge, aber der Blick des Fremden ist ja immer ein wichtiger.
Ich glaube, eine der neuesten. Sorry, Kobian.
Achso, nee, weil das gerade passt. Wir merken, dass im Moment dieses Thema, also wir können ja sehen, wie diese Texte online geklickt werden. Das ist nun mal ein sehr, sehr guter Indikator, um zu erfahren, ob Leser das interessiert oder nicht. Und da merken wir, speziell seit Beginn dieses unsäglichen Krieges in der Ukraine, dass das Thema Flucht und Vertreibung, und das ist ja immer wieder auch in den Kolumnen am Rande thematisiert oder einfach Metaebene, dass das die Leser seither wieder deutlich mehr interessiert, ja. Und das vielleicht auch noch so, deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass wir jetzt bei euch im Podcast eingeladen sind. Man merkt schon, ja, die Texte sind zeitlos, aber es gibt eben bestimmte Zeiten, da interessieren solche Themen die Menschen noch viel mehr. Und Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass die Zeit jetzt natürlich eine ganz andere ist als damals 2015. Aber trotzdem suchen die Menschen in diesem ganzen Wirrwarr, den man findet, Orientierung. Ich glaube, dass man von einem, also mir geht's ja selber so, ich bin ja derjenige, der die Texte immer als erster liest, ja. Und mir geht's selber so, dass ich bei fast jedem Text immer noch überrascht werde und was Neues lerne. Und weil du, Marc, das als zeitlos ja eingeordnet hast, was ich sehr schön finde. Ich glaube, die Texte sind deswegen zeitlos, weil wir das Konzept vor einigen Jahren verändert haben. Ich hatte ja schon erwähnt, es hieß ursprünglich Neue Heimat, jetzt heißt das Ganze typisch deutsch. Und deswegen sind die Texte vielleicht zeitlos, weil du kannst, also irgendwann ist die Neue Heimat nicht mehr neu. Ja, ja. Und so ging es Mohammed extrem. Also wir haben dann auch öfter gesprochen und er meinte so, ja, Und den anderen beiden ging es ähnlich, der Lilian Ikolomet aus Uganda und Olale. Ja, und seither vergleichen sie nicht mehr nur quasi, wie war es früher, wie ist es jetzt, sondern das neue Konzept, und es funktioniert aus meiner Sicht auch relativ gut, also oder mehr als relativ gut, dass sie halt quasi die Gepflogenheiten der Menschen sich anschauen und schauen, hey, inwieweit kann ich damit umgehen und inwieweit nicht, ja, und damit bist du natürlich als Autor extrem frei. Du kannst, die Golfkolumne endet ja auch damit, dass Mohammed zwar sagt, hey, das war super, wie dieser Mensch mich da reingeholt hat und wie er mir das gezeigt hat. Und es war überhaupt nicht so, wie ich es ursprünglich gedacht hätte, dass es sein könnte. Aber nimmt sich natürlich auch am Schluss die Freiheit, dass er sagt, ja, es ist schon ein bisschen zäh, das Ganze. Und er bleibt dann vielleicht doch eher beim Minigolf. Ja? Aber das finde ich, ich meine, man ist halt, dafür ist man ja der Autor, ja. Also,
ja. Ja. Ja, wie gesagt, es gibt keine Verpflichtung, wenn, also es wurde ja sehr, sehr zum Thema gemacht, dass die Süddeutsche eigentlich dem Golfsport gegenüber immer sehr aufgeschlossen gewesen ist. Es gibt oder gab ein Magazin, Magazinbeilage, und es wurde sehr darauf hingezielt, das ist keine Werbung für unseren Sport. Und ich habe das auch immer wieder diskutiert. Ich habe gesagt, nicht jeder, der über Golf spielt, hat die Verpflichtung, Werbung für diesen Sport zu machen. Ja, also es ist einfach, und eigentlich ist es schon eine Werbung für diesen Sport, weil da geht jemand hin und wird und löst seine eigenen Vorurteile, die negativer waren, auf. Steht aber trotzdem nicht nachher da und sagt, oh, das muss ich jetzt unbedingt mit meinem Leben anfangen, weil es ist halt auch nicht jedermanns, jeder Fraus Sache, ja. Und ich muss auch nicht, Entschuldigung, also ich muss auch nicht aus Syrien stammen, um das nicht gut zu finden, wie das ist. Also das gibt genug von uns, genug Leute. Ich weiß nicht, Korbinian, ob du jemals auf dem Golfplatz warst, aber es würde dir eventuell auch nicht gefallen, wie es dort ist. Ja? Und das fanden wir, also das fanden Frank und ich sehr, sehr interessant, dass es so eine Art Anspruchshaltung der Deutschen oder der Golfer gab, und die also das Gefühl hatten, wenn man schon über uns schreibt, sollte man doch wenigstens gut über uns schreiben.
Richtig. Ja?
Und ich finde es absolut richtig, dass man einfach sich das Recht herausnimmt zu sagen, nee, also wenn schon Golf, dann halt Minigolf, ja, geht schneller, macht mehr Spaß, und ich kann mir vorstellen, dass ich das eher mache. Ja.
Ja. Und ich kann jetzt nicht, aber Mohammed hat es ja thematisiert mit seiner Neugierde. Ja, das finde ich ja gerade das Spannende dran, denn was gibt Kreativität, Geburt, das ist die Neugierde. Man kann nicht kreativ sein, wenn man nicht neugierig ist. Und ja, ich denke, das liest, wenn man das daraus liest, anstatt wenn man da Hass den Golfern gegenüber rausliest, ja, das verstehe ich nicht. Der muss Golf hassen, der muss Golfer hassen. Das war schrecklich. Sorry, Mohammed.
Aber ich will nochmal Golfplatz gehen, aber ich kann nicht gut spielen, aber vielleicht kann ich kann gut überwachen, ja. Ich kann gut auch vielleicht mit den Leuten unterhalten und kritisieren auch.
Ja. Aber Mohammed hätte wahrscheinlich Spaß beim Crossgolfen.
So wie ich es verstehe, hatte er auch an diesem Tag Spaß gehabt.
Ja. Du hast natürlich. Ja. Und ich bin gekommen, ja, ungefähr um 12 Uhr. Ich habe Mittagessen gegessen und ich bin geschlafen, auch 3 Stunden. Ich war auch müde. Da habe ich auch fast 8 Kilometer ich bin gelaufen.
Ja, genau. Aber ich denke, diese Vorurteile, die du mitgebracht hast und die du auch wieder beschrieben hast, die sind ja auch echt. Ja, das ist ja wirklich so. Denn Golf ist ja wirklich kein inklusiver Sport. Ist nicht nur in Deutschland, überhaupt. Ja, wenn man sich die Leute, wenn du aus Syrien erzählst, die Leute, die da Golf spielen, und das ist nicht nur in Syrien, das ist in vielen Ländern, wo Golf nicht so entwickelt ist, wenn man sich da anguckt, wer in den Verbänden sitzt, wer diejenigen sind, die Verantwortlichen sind, die jetzt, wo Golf wieder ein olympischer Sport ist, die im Olympischen Komitee sitzen und so weiter, ja. Und dann, Marc, wir hatten uns vor kurzem drüber unterhalten, wenn man sich die Gründungsmitglieder vom DGV, vom Deutschen Golfverband anguckt, das ist ja auch der Herr von das und der Herr von dies und die Frau von das. Ja, das sind ja auch nicht, das ist ja kein inklusiver Sport, wie es in den USA ja teilweise ist und auch in Großbritannien teilweise ist. So ist es ja hier immer noch nicht, ja. Und ich denke, die Reaktion kam auch, weil keiner mag gerne, wenn einer mit dem Finger in die Wunde fasst. Und das fand ich, hast du super gemacht.
Da einfach ein Spiegel vorhält.
Das ist ein Spiegel vorhält, okay. Mein Deutsch ist halt nicht so gut wie eures.
Böser, alter Mann.
What? What? Aber apropos zeitlos. Ich meine, du hattest, ich glaube, eine deiner letzten Kolumnen, Mohammed, war über die WM in Katar, die ja jetzt in 10 Tagen losgeht. Und da hast du, fand ich, super beschrieben, wie du dich, ich weiß, glaube, es war 2010 oder sowas, wo die WM vergeben wurde und du erzählst, wie du in einer Küche gesessen hast und diesen Moment vom arabischen Stolz, den ich auch oft erlebt habe, als ich da selber gelebt habe, wenn jetzt jemand aus dem arabischen Land bei der Olympiade eine Bronzemedaille gewonnen hat, dann war der ganze Kontinent war, wow, ja, das ist super. Und wie du jetzt beschrieben hast, so dass du dir das nicht angucken wirst, dass du sogar bei einer Demonstration warst, dass du das nicht gut findest, dass die WM dahin vergeben ist, nicht? Das ist also diese Zeitlosigkeit, die dann auch mit dem aktuellen, das war ja, wäre ja auch vor 12 Jahren schon aktuell gewesen, aber kannst du da vielleicht ein bisschen drüber erzählen? Das ist vielleicht jetzt, weil es ja in 12 Tagen losgeht in Katar. Ja. Schaust du wirklich nicht?
Ja, deutsche Mannschaft natürlich.
Ja, okay. Ich auch. Das schaue ich auch.
Aber auch meine Freund arbeitet ja in Katar und er hat gesagt, kannst du kommen und freiwillig arbeiten und kannst du? Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht. Ja, 2010, ja, ich habe geschaut, Fernsehen, alles, die Katar haben gewonnen, ja. Und ich habe geschrien und ich war glücklich und ja, und meine Frau, meine Mutter kommt mit der Tierkanne und sie hat Angst und da habe ich meine Mutter erschrocken und sie, ja, das fällt auf den Tippisch, Tee und bis jetzt, sie sagt mir, musst du mir Geld bezahlen oder vom Tippisch, ja, und ja, vielleicht ich besuche meine Mutter vielleicht 2023, ja, vielleicht im Sommer. Sie wohnt in Raqqa, das gehört nicht zur Regierung Assad, sie gehört jetzt kurdischer und amerikanischer Ort, oh ja. Und ja, dann ich kaufe echt eine schöne Tippis.
Sehr gut.
Ja, und auch ich habe ja negative Kommentar ja, von den arabischen Leuten gekriegt, ja, und Facebook oder WhatsApp, warum schreibst du gegen arabische Land und ist König gut? Ich habe gesagt, nein, König auch, er ist Diktator wie Bashar al-Assad oder andere Leute und die haben auch Geld bezahlen oder es gibt auch viele Mitarbeiter, sind gestorben in Katar und viele, sie haben kein Visum oder sie haben keine, jetzt, sie wollen in andere Länder reisen oder fahren oder fliegen, sie können nicht ihre Pass jetzt bei den katarischen Leuten, sie sind reiche Leute und sie bezahlen Geld und sie nehmen das Pass und sie dürfen die Leute nicht reisen oder fahren oder ja, sie können nicht nur in Katar bleiben und arbeiten.
Ja,
habe ich schon gehört.
Ja, wir haben ja eine ähnliche Situation jetzt im Golfsport mit der Situation in Saudi-Arabien, wo die Saudis versuchen, den ganzen Sport zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon gelesen habt. Das ist ja auch, was viele Leute sehr bewegt. Und da sind die Gemüter genauso gespalten, Marc, nicht wahr?
Absolut.
Das ist auch ein.
Ich will aber jetzt heute nicht über Leaf Golf sprechen, dann kriege ich wieder total schlechte Laune.
Ja. Das brauchen wir nicht.
Nein, absolut nicht.
Das brauchen wir nicht. Aber ich würde mir wünschen, denn Marc und ich sind ja öfter, also das ist öfters, wir sind, vielleicht wird es zur Tradition, einmal im Jahr in München treffen wir uns da bei einem gemeinsamen Freund. Und Marc, das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir auf unserer nächsten Reise nach München mit Mohammed und Corbinian zusammen unseren Freund Nick Pauli bei Seven Tees besuchen könnten.
Ja, ja, eine Indoor-Golf-Anlage, die wirklich sehr, sehr schön ist. Und du wirst vermutlich keine Karo-Hosen dort sehen. Aber wir dürfen da das eine oder andere Bier oder Coca-Cola oder sonst was trinken dort vor Ort, und du bist in trocknen, in warmen, und du kannst die Bälle hauen und du siehst dann auf einem Videoschirm, wie sie durch die Gegend fliegen. Das ist vielleicht gar kein schlechtes Thema für dich. Wie mich zwei Podcastler dazu zwangen, mit ihnen einen Abend in einer Indoor-Anlage zu verbringen und ich dabei Spaß hatte. Keine Ahnung.
Ja. Das wäre super. Also das müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Aber Mohammed, weißt du, was ein guter Artikel wäre für dich, ein gutes Thema? Der deutsche Bart. Der deutsche Bart. Und du hast ja von dem Golfer erzählt mit dem Schnurrbart, und jetzt guck dir mal meinen Marc an. Ja, also ich bräuchte Monate, ich kann mir gar nicht sowas, bei mir kommt gar nichts raus. Ja, aber der deutsche Bart, und ich nenne ihn ja auch, er ist der Bart. Ja, das wäre doch mal was. Und dann kann Marc als Modell stehen.
Ja.
Machst du das, Bart?
Oh, ja, gerne. Whatever. Das war, glaube ich, eine wirklich sehr kurzweilige und sehr schöne Sendung. Oder?
Ja, die Stunde vergeht wieder unheimlich schnell.
Im Flug.
Ein gutes Zeichen.
Mohammed Corbinian, wir danken sehr für euren Besuch. Ich hoffe, dass der eine oder andere, der vielleicht ein wenig empört, ob des Artikels war, reingehört hat. Wir sind berühmt dafür, überhaupt keine Zuhörer zu haben. Nein. Sehr darüber gefreut, diesen Einblick auch zu gewinnen heute. Würden uns freuen, wenn wir vielleicht tatsächlich zusammen eine Indoor-Golfanlage besuchen könnten und wenn wir in Kontakt bleiben. Wir haben normalerweise in dieser Sendung eine sogenannte Quick Nine. Also es hat was mit Golf zu tun. Es hat schnelle 9 spielen, 9 Loch, die halbe Runde. Einer der klassischen Fragen dieser Quick Nine ist eine Frage, die sich mit Musik beschäftigt. Weil
Die müssen wir fragen.
Weil alle unsere Gäste diese Frage gestellt bekommen. Diese Frage liegt einfach daran, wir führen eine Spotify-Playlist. Eine Playlist.
Radio Golf Show goes Spotify.
Genau, eine Karaoke-Playlist. Normalerweise formuliere ich die Frage dann immer so um einen Golfgewinn herum, aber die Frage heute wäre, ihr habt gemeinsam einen wichtigen Journalistenpreis gewonnen. Euer Team feiert diesen Preis gemeinsam in einer Karaoke-Bar. Was ist das erste Lied, das ihr singt? Und was ist das letzte Lied, das ihr singt, um den Abend vermutlich nach einigen Bieren oder Nicht-Bieren zu beenden?
Es muss kein Duett sein.
Es muss kein Duett sein. Es gibt keinen Weg dran vorbei, nicht zu singen. Also es muss gesungen werden. Es gibt also, jeder müsste singen. Einer von euch beginnt den Abend, der andere beendet ihn. Ich hätte gerne zwei Lieder genannt.
Oder You're the One That I Want. Das wäre ein gutes Duett.
Okay, das ist eine gar nicht so leichte Frage. Welches Lied würden wir singen?
Denkzeit kriegt man schon bei der Frage.
Okay, aber es wird nicht geschnitten, oder? Welches Lied würden wir dann singen?
Ihr müsst nicht singen jetzt.
Nein, ihr müsst jetzt nicht singen, ihr müsstet
nur sagen, was ihr singen. Titel nennen. Ach so. Das ist immer das Schwierige. Man hat den Text und am Schluss wollen wir noch irgendeinen Titel.
Oh. Ein Lied von der Wiesn vielleicht.
Nein, jetzt lass doch mal nicht immer irgendwie Stegreif und nicht immer irgendwie die Steigbügelhilfe und so. Nein, lass doch mal.
Also mir fällt was ein zum Start, weil Marc, du so schön gesagt hast, die Kolumne ist zeitlos und dann würde ich von Frittenbude, was ist Kunst mindestens in 1000 Jahren?
Okay, Frittenbude, das ist Kunst. Ja?
Ich glaube, mindestens in 1000 Jahren ist der Titel.
Okay, super.
Brauchen wir noch bayerisches. Brauchen wir noch irgendwas bayerisches. Mit dem bayerischen Defiliermarsch, aber die kann man nicht mitziehen. weil unsere Blume ironisch ist. Eindring. Bayern, das haben wir mehr, was ja ein als ironischer Song von dieser Band aus Niederbayern, Heindling, gedacht ist, aber von selbst von den Bayern nicht als solcher verstanden wird, sondern grölen stehen sie oben, Bayern, das haben wir mehr. Jawohl!
Das ist
ja, jetzt hat man auch im Stadion. Genau.
Um ehrlich zu sein, man kann sich das besser gar nicht wünschen. Das sind famous last words. Herrlich, meine Herren. Das war großartig, euch da gehabt zu haben. Will noch irgendjemand noch was zu seiner Verteidigung sagen? Ansonsten beende ich das. Meine Damen und Herren, mein Name ist Marc Horiner.
Und ich bin Frank Förster.
Sie hörten die Golfschau. To the Linksland.